herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge. Für all diejenigen, die wieder über den Lipidem-Talk eingeschaltet haben, ihr werdet euch heute leider nicht, vielleicht nicht ganz so viel sehen können, weil ihr es nur hört. Aber der Dr. Rapprich hat wieder eine tolle Präsentation vorbereitet. Und wer das gerne sehen möchte, der darf natürlich nachträglich immer noch sehr gerne in die YouTube-Geschichte reinschalten. Ansonsten, glaube ich, hat man auch die letzte Folge relativ gut verstehen können anhand der Erklärungen. Wie ich gerade schon erwähnt habe, der Dr. Rapprich ist nochmal zu Gast. Wir haben heute Folge 2 und wir werden heute so ein bisschen über die Behandlungsmöglichkeiten sprechen. Was kann man eigentlich tun, wenn man so ein Lipödem diagnostiziert hat? Was gibt's konservativ, was gibt's operativ für Möglichkeiten und Methoden? Und genau, darum wird's heute gehen. Der Dr. Rapprich wird sich nicht nochmal vorstellen. Für all diejenigen, die ihn noch nicht kennen, dürfen gerne nochmal in die erste Folge reinschauen oder reinschalten. Und ansonsten würde ich sagen, ich übergebe das Wort wieder an Sie.
Ja, vielen Dank, Frau Schwarz. Dann will ich auch gleich loslegen und meinen Bildschirm hier teilen. Ja, in dieser Folge geht es darum, wie kann man das Lipödem behandeln? Wichtig ist, dass man mit einem ganzheitlichen Konzept an die Sache rangeht, das auf 6 Säulen beruht. Wir haben die Säulen Ernährung, Sport, Liposuktion, Kompression, Lymphdrainage und die 6. Säule betrifft die Seele. Das ist auch bei der ganzen Geschichte sehr wichtig. Fangen wir an mit der 1. Säule der Ernährung. Das ist besonders für die Patientinnen wichtig, die gleichzeitig mit einem Übergewicht zu kämpfen haben. Gegen das Lipödem gibt es jetzt jedenfalls nicht wissenschaftlich gesichert eine spezielle Diät- oder Ernährungsempfehlung. Also alles, was mit der Ernährung zusammenhängt, zielt darauf ab, das Gewicht unter Kontrolle zu halten. Und dabei sind die modernen Konzepte in der Regel alle Kohlenhydrat reduziert. Also auf keinen Fall FDH-Diäten oder sowas zu machen, da erlebt man nur den Jojo-Effekt. Das Motto ist, ist das Richtige. Und Stichwort Kohlenhydrat reduziert, vor allem die schnell verfügbaren Kohlenhydrate sind Gift, weil sie den Insulinspiegel hochtreiben und der ist der körpereigene Dickmacher sozusagen. Also auf Süßes verzichten. Es wird auch die sogenannte ketogene Ernährung propagiert. Da wird die Kohlenhydrate vor allem durch Eiweiß, durch Proteine ersetzt. Ich weiß aber aus Erfahrung aus der Praxis, dass es schwierig ist, das durchzuhalten. Aber da haben wir auch die Tina Schwarz als Coach und Expertin, die durch eben das Ernährungsprogramm durchführen kann und da auch viel Erfahrung hat.
Ja, ist bei mir genauso, ne, mit der Ernährung, um das ganz kurz abzukürzen oder vielleicht noch zu erwähnen. Ich hatte in den 4 bis 5 Jahren, wo ich das jetzt mache, ich glaube, 1 oder 2 Frauen, also es waren keine 5, ne, die Richtung Ketogen oder gegen ganz, ganz strikt irgendwelche Verbote, Verzicht gegangen sind, weil eben oftmals, und das ist eben die letzte Säule, die Sie auch schon angesprochen haben, die Psyche auch eine große Rolle spielt und das Thema emotionales Essen oder Essverhalten in dem Sinne meistens dazwischen grätscht, wenn man sich so viel Verbot, Verzicht aufbirgt, sage ich jetzt mal, dann funktioniert das meistens nicht oder nicht lange. Ne? Und das soll ja was Nachhaltiges sein. Wenn man den Körper stresst, wenn man jede Woche eine andere Ernährungsform wählt, ne, dann sind wir wieder beim Thema Hormone und auch beim Thema Stress ist fürs Lipödem auch Gift, meiner Meinung nach, zumindest das, was ich so an Erfahrungen und Erlebnissen machen durfte, auch in Form der Coaching-Teilnehmerinnen. Ich weiß nicht, was Ihre Erfahrung ist, aber Stress ist, kann das Lipödem, hasst Stress, das ist furchtbar.
Ja, absolut. Also Ernährung und Psyche, das ist ein komplexes Thema. Das habe ich auch aus der Erfahrung erlebt. Und das muss ineinander greifen. Und man darf sich allerdings auch mit Ernährungsschemata nicht verrückt machen und sich da eingrenzen lassen. Es ist vielleicht einfach ein paar Grundregeln zunächst mal beherzigen. Also mal die Süßigkeiten oder die süße Limo oder die Cola weglassen. Das sind so die einfachsten Tricks, sage ich mal, oder Ratschläge, die man da. Und Klar verzichtet man dadurch was, aber dann würde ich empfehlen, an anderer Stelle sich wieder was Gutes zu tun, also einen Spaziergang zu machen oder sich zu bewegen. Und damit komme ich nämlich zu der nächsten wichtigen Säule. Also es kommt nicht nur darauf an, das Richtige zu essen, sondern auch sich zu bewegen. Und wenn man eben ein Übergewicht hat, die Kalorien, also das Fett, möglichst effektiv zu verbrennen. Und da empfehle ich, Sport im Wasser zu machen. Und zwar so, dass man sich senkrecht im Wasser bewegt. Man kann versuchen, in diese Aquacycling-Kurse hineinzukommen. Oder man bestellt sich im Internet den Aqua-Jogger. Das ist so eine Art Schwimmreif. Und dann kann man bis zum Hals im Wasser senkrecht sich bewegen und joggt dann einfach im Wasser oder macht so Radfahrbewegungen. Das kann man machen, wenn man Zeit und Lust dazu hat. Man ist da nicht auf Kurse angewiesen. Und jetzt kommt's. Warum ist die Bewegung im Wasser so effektiv? Es sind vier Wirkungen, die wir haben. Wir haben in der Tiefe einen hohen Wasserdruck, der nach oben nachlässt. Wenn man sich da bewegt, wirkt das wie eine Lymphdrainage. Zweitens haben wir einen Massageeffekt im Wasser durch das Wasser. Drittens trägt das Wasser unser Körpergewicht und belastet nicht die Gelenke. Also das ist vor allem bei Übergewichtigen mit Gelenkproblemen die einzige Möglichkeit, möglichst effektiv Sport zu treiben. Und das Beste ist, das ist der vierte Effekt, im Wasser wird Blut von der unteren in die obere Körperhälfte gedrückt. Das staut sich vor dem Herzen. Das Herz schüttet ein Hormon aus, das ANP. Das steigert die Fettverbrennung um den Faktor 3. Ja, also sich so im Wasser zu bewegen, ist die effektivste Form, um sein Fett zu verbrennen. Es reichen im Grunde 20 Minuten am Tag, dann muss man sowieso raus und auf Toilette gehen, weil es so das Wasser raustreibt. Und wenn man sich geniert, ins Schwimmbad zu gehen, mit einer Selbsthilfegruppe, mit anderen Betroffenen zusammentun, nach dem Motto, gemeinsam ist man stark.
Ja, finde ich eine gute Idee mit der zusammen, ne? Also viele haben echt Probleme da überhaupt auch mit Kindern, ne? Also viele Frauen, die zu mir kommen und schon Kinder haben und sagen, oh, ich schäme mich da, ich kann so nicht ins Schwimmbad gehen, mir tun meine Kinder leid und dann gucken alle und so. Ist noch vielleicht eine gute Möglichkeit, vielleicht zu Zeiten auch zu gehen, wo vielleicht nicht so viel los ist. Oder halt wirklich sich mit jemandem zusammenzuschließen, zu sagen, los, wir gehen es jetzt an und wir machen das gemeinsam.
Genau, gemeinsam ist man stark.
Ja.
Dann die Säulen, Kompression und Lymphdrainage. Diese Therapieformen dienen der Entstauung, also werden eingesetzt, wenn Wassereinlagerung, also sprich ein Ödem vorliegt. Und wie im ersten Teil schon dargestellt, prüfen wir das, indem wir mit dem Daumen in den Unterschenkel reindrücken. Federt die Haut leicht zurück, haben wir keine Dehnbarkeit und damit kein Ödem. Hier würde die Kompression oder die manuelle Lymphdrainage gar nichts bewirken, denn es ist noch niemandem gelungen, Fettgewebe wegzukomprimieren oder wegzumassieren. Ja, also was soll das bewirken? Das ist ein unnötiger Aufwand. Wenn allerdings, wie auf den unteren Bildern, nach dem Daumendruck eine Delle bleibt im Unterschenkel, dann ist das Zeichen für Wassereinlagerung, für ein Ödem. Und dann ist es auch sinnvoll, entstauende Maßnahmen zu ergreifen. Der erste Schritt ist das Tragen von Kompressionsstrümpfen. Wenn das alleine nicht ausreicht, zusätzlich die manuelle Lymphdrainage. Oder besser noch im Wasser sich bewegen. Das ersetzt eigentlich fast die manuelle Lymphdrainage. Und man verbrennt dabei gleichzeitig noch Kalorien. Ergänzend zur manuellen Lymphdrainage kann man auch die apparative Entstauungstherapie verwenden. Das sind diese Geräte, wo man in so einen Luftdruckmanschette mit dem Bein reinsteigt, wo in einzelnen Kammern das so aufgepumpt wird. Lymphamat, Lymphapress, Venenengel sind so die Bezeichnungen für diese Geräte. Aber das ist nur ergänzend zur manuellen Lymphdrainage einzusetzen. Aber wie gesagt, diese ganzen Maßnahmen machen nur Sinn, wenn wirklich ein Ödem nachgewiesen ist oder wenn es gegen die Schmerzen hilft. Dann ist es natürlich auch angezeigt. Allerdings ist das nicht bei jeder Patientin der Fall und da kommt es auf einen Therapieversuch an. Gott sei Dank werden diese Therapien ab dem 1. Januar 2021 von den gesetzlichen Kassen übernommen. Den verordnenden Ärzten haut das auch nicht ins Budget rein, sondern läuft unter dem sogenannten besonderen Verordnungsbedarf. Wichtig ist, dass der Verordner das richtig kodiert, damit er keinen Ärger mit der Krankenkasse bekommt. Und wir erleben, dass manche Kassen die Kompressionsversorgung ablehnen mit irgendwelchen Begründungen. Da rate ich, Widerspruch einlegen mit Verweis auf die Heilmittelrichtlinie, die man sich auch im Internet runterladen kann. Also das nur als Tipp dafür, wenn man da mit der Verordnung Probleme hat, die aber wirklich nur dann Sinn macht, wenn tatsächlich ein Ödem vorliegt. Und das ist im
Das
frühen
heißt,
Stadium gar nicht vorhanden unbedingt, ja.
ja, das heißt quasi, Sie empfehlen nicht jeder Lippe den betroffenen Lymphdrainage, sondern eher dann hauptsächlich die Kompression und vielleicht eben sowas wie Wassersport oder so Geschichten.
Genau, also die Kompression auch nur dann, wenn wirklich ein Ödem da ist. Ja, das ist bei einer 25-Jährigen im Stadium 1 unter Umständen noch gar nicht der Fall. Oder nur unter Extrembedingungen. Also den ganzen Tag im Büro sitzen im Sommer bei 30 Grad, ja, dann rate ich dazu, natürlich dann die Kompressionsstrümpfe anzuziehen. Und dann reichen übrigens auch meistens Kniestrümpfe. Also man muss sich dann nicht von oben bis unten mit Kompression versorgen lassen, sondern Kniestrümpfe, weil wenn Wassereinlagerungen, dann findet das ja oder ist das ja meistens am Unterschenkel. Die Komplettbestrumpfung, wie gesagt, macht dann Sinn, wenn es tatsächlich gegen die Schmerzen hilft. Also es gibt Patientinnen, die schwören darauf, die sagen, das ist das Einzige, was mir gegen Schmerzen hilft, dann kann man das natürlich auch machen. Aber genauso viele sagen, nee, das kann ich überhaupt nicht ab, da habe ich nur mehr Schmerzen. Da macht es natürlich auch keinen Sinn. Ja.
Ja, also ich empfehle es halt hauptsächlich auch beim Sport zu tragen und eben wenn Beschwerden da sind. Ne? Natürlich gibt's vielleicht auch Frauen, die sagen, ach, ich kann das nur an bestimmten Tagen brauchen oder mir reicht es an bestimmten Tagen. Ich persönlich trage sie jeden Tag und ich habe das auch schon zigmal ausprobiert, sie mal wegzulassen, weil ich gedacht habe, ach, jetzt geht es mir ja gerade so gut. Vielleicht habe ich ja gar kein Lymphödem, vielleicht ist ja alles in Ordnung, vielleicht bilde ich mir das nur ein und habe die mal einen halben Tag oder Tag nicht getragen. Und am nächsten Tag habe ich gedacht, oh mein Gott, was hast du getan? Warum fällst du immer wieder drauf rein, wenn es dir gut geht? Ne? Also für mich geht es gar nicht ohne Kompression und ich würde das auch so niemandem empfehlen zu tun, wenn die Beschwerden so massiv da sind. Natürlich, wenn man keine Beschwerden hat, man braucht ja auch keine Fußeinlagen, ne? Wenn man keinen Plattfuß hat, sage ich jetzt einfach mal, dann kann man sich die vielleicht auch sparen. Ich bin nur immer ein bisschen vorsichtig bei solchen Äußerungen, weil eben doch viele auch bei mir im Coaching sind, die ohne Kompression überhaupt nicht vorankommen. Also ich habe viele schon gehabt, die zu mir kamen ohne Kompression, die gar nicht wussten, dass es sowas gibt, die dann durch mich und mit mir dann in die Richtung Kompression gegangen sind und verschiedene Versorgungen ausprobiert haben und gesagt haben, Mensch, Tina, das war das Beste, was ich machen konnte. Ich kann in Urlaub gehen, ich kann wandern gehen, ich kann laufen gehen, mir tut nichts weh, ich habe am Abend keine Beine, die mir abfallen. Ich bin so froh, dass ich dieses Ding habe, obwohl ich am Anfang total Angst davor hatte. Ne? Also so. Das ist immer ein bisschen schwierig. Also ich würde jetzt nicht empfehlen, sie nicht zu tragen. Das muss man, glaube ich, auch im Einzelfall entscheiden. So sehe ich es zumindest als Selbstbetroffene.
Ja, absolut. Also man muss es ausprobieren und klar, wenn man Ödem, also Wassereinlagerung nachweist, dann ist es unbedingt zu empfehlen. Was man auch daran sieht, ist, es hilft leider nur so lange, wie man es auch anwendet, diese Maßnahmen.
Genau.
Es ist jetzt
Ja.
nicht nachhaltig. Also es läuft auf eine Dauertherapie hinaus. Und Sie haben es aus eigener Erfahrung beschrieben, wenn man dann nachlässig wird, am nächsten Tag folgt die Strafe sozusagen. Ne?
Ja, im wahrsten Sinne des Wortes.
Also da muss man wirklich dranbleiben. Aber nicht jede Patientin, wie gesagt, braucht die Kompression und auch dann nicht jede in der Intensität. Also da muss man, wir haben die übergewichtige 60-Jährige im Stadium 3 und die normalgewichtige 25-Jährige im Stadium 1. Also die brauchen komplett anderes Konzept in der konservativen Therapie. Und da braucht es auch Erfahrungen vom Behandler, und das bringen eben die Phlebologen mit. Ja, das ist in Deutschland eine Zusatzqualifikation. Die Kollegen mit der Zusatzqualifikation sollten sich da auskennen. Dann noch eine Sache, wie mit Kompressionen versorgen. Es gibt ja da zweierlei Arten. Es gibt die sogenannte Rundstrickversorgung und die Flachstrickversorgung nach Maß. Rundstrickversorgung, das sind eben die klassischen Kompressionsstrümpfe, wie sie auch bei Venenleiden verordnet werden. Die sind in der Regel etwas dünner vom Material, komfortabler zu tragen, haben aber den Nachteil, weil in jeder Runde die Maschenzahl immer gleich ist, dass sie bei starken Umfangsveränderungen einschnüren können. Ja. Deswegen kann man im Stadium 1 die meisten Patientinnen sicherlich mit Rundstrick versorgen, aber ab Stadium 2 dann sicher nicht mehr. Dann muss eine Flachstrickversorgung nach Maß her. Mittlerweile gibt es da auch hautfreundliche und angenehme Materialien. Und diese Versorgung erkennt man auch daran, dass die immer eine Naht haben hinten und dann auch nach Maß angefertigt werden. Diese Art der Versorgung ist eben immer dann erforderlich, wenn es sonst zu Einschnürungen käme. Und man braucht aber auch ein kompetentes Sanitätshaus. Das braucht sehr viel Erfahrung von den Bandagistinnen, so heißen die Mitarbeiter der Sanitätshäuser. Das ist eine hohe Kunst, das richtig anzumessen, dass hinterher auch die Versorgung funktioniert. Das ist nicht immer mit der ersten der Fall. Manchmal muss nachgebessert werden. Aber da hängt es eben an der Kompetenz des Sanitätshauses, dass das funktioniert am Ende.
Ja, und vielleicht auch wirklich am Hersteller. Also es gibt ja mittlerweile viele, viele Hersteller und auch ich kann ein Lied von singen. Bei dem einen Hersteller sage ich Juhu, da schlüpfe ich sehr gerne rein und beim anderen sage ich, muss ich unbedingt sein, ne? Also selbst die Flachstrickversorgung sind mittlerweile, je nach Hersteller, wirklich angenehm zu tragen. Ich spreche wirklich aus Erfahrung, ich habe alle durch, ich habe wirklich alle getestet, in sämtlichen Klassen, in sämtlichen Formen, in sämtlichen Mustern und Co. Und da gibt es tatsächlich welche, die trage ich super, super gerne. Und bei den anderen sage ich dann immer, naja, okay, wenn jetzt gerade alle anderen in der Wäsche sind, dann ziehe ich die halt mal an oder ziehe die zu einer bestimmten Geschichte an, wie jetzt, keine Ahnung, wenn ich einen bestimmten Sport oder so mache, dann wähle ich auch die Kompression so ein bisschen danach aus, ne? Ich habe jetzt den Luxus, dass ich teilweise wirklich alle Hersteller zu Hause zur Verfügung habe und meine dann wirklich auch dadurch, dass ich sie ja nicht jeden Tag immer die gleiche trage, wirklich auch so ein bisschen durchwechseln kann und sie trotzdem noch relativ gut von der Komprimierung da sind. Bei der Rundstrickversorgung, das sehe ich auch ein bisschen kritisch. Es kommt wirklich immer so ein bisschen auf die Verteilung auch drauf an, weil ich auch schon tatsächlich eine Frau im Coaching hatte, die hat auch mit Rundstrick angefangen und der hat wirklich alles verschoben, alles, also das Wasser oder was auch immer da im Gewebe sich dann plötzlich gebildet hat, obwohl es hieß, sie hat kein Wasser, hat sich ins Knie verschoben, sie hatte massive Knieprobleme, und da bin ich auch sehr, sehr vorsichtig. Also ich empfehle meinen Frauen, die zu mir ins Coaching kommen, immer eine Flachstrickversorgung, wie sie auch gesagt haben, in einem kompetenten Sanitätshaus, das wirklich sich auskennt, das auch einen Hersteller empfehlen kann, was auf die persönliche Situation funktioniert, ob jetzt jemand viel im Büro sitzt, ob jemand, keine Ahnung, draußen aktiv viel ist, ob jemand stehen muss, ob jemand, weiß ich nicht, in der Pflege arbeitet, im Kindergarten oder sonst irgendwo. Auch das muss alles vom Sanitätshaus berücksichtigt werden. Und dann kann auch eine Flachstrickversorgung sehr, sehr gut angemessen werden und auch mit Freude, wollte ich schon sagen, ja. Ich muss mich etwas vorsichtig sagen. Ich freue mich nicht jeden Morgen auf meine Flaschstrick, aber wenn ich dann drin bin, bin ich froh. So kann man es nennen. Doch, ja, doch, das passt.
Auf
So sehe
jeden
ich es.
Fall. Also das ist auch eine komplexe Sache mit der Versorgung und
Ja.
es ist nicht ungewöhnlich, dass man da auch ein bisschen ausprobieren muss.
Ja,
Und
auf jeden
das
Fall.
ist genauso wie jeder vielleicht seine Lieblingsjeans im Schrank hängen hat, gibt es auch
Ja.
den Lieblingsstrumpf, der dann eben besonders gut passt. Das ist so und ja, da muss man sich so ein bisschen reinfuchsen und seine Erfahrungen machen. Und
Ja.
auch gerne auf die Erfahrungen der Erfahrenen hören, wie eben bei Ihnen übers Coaching, Frau Schwarz.
Ja.
Jan, was können noch für Komplikationen auftreten durch das Lipidem? Zum Beispiel dadurch, dass durch die Fettpolster an den Knieinnenseiten die Betroffenen mehr oder weniger x-beinig laufen. Das führt zu einer Fehlbelastung der Kniegelenke, schnellerer Verschleiß, Kniegelenksarthrose und ich habe nicht wenige ältere Lipidem-Patientinnen, die schon ein künstliches Kniegelenk haben. Also auch
Ja.
um diese Probleme zu vermeiden, ist es sinnvoll, die Fettpolster da zu entfernen. Und das gelingt dort eben nur mittels Liposuktion. Da kommen wir gleich noch dazu. Wir haben hier noch die sechste Säule, das ist die Seele. Jüngere Patientin, da kommt es vor, dass sie unter Essstörungen leiden, weil sie verzweifeln an den ganzen Diäten, nichts hilft gegen die dicken Beine. Und ältere Patientinnen auch mit Depressionen zu kämpfen haben, weil sie eben 30, 40 Jahre eben mit der Krankheit leben müssen. Und in dem Fall rate ich auch immer dazu, dann auch professionelle Hilfe anzufordern oder ins Coaching zu gehen, um die Themen da anzugehen. Das ist ja auch wichtig.
Ja, es ist auch tatsächlich bei mir ganz, ganz häufig vertreten. Und da ich selber ganz lange in diesem Boot der Essstörung gefangen war, weiß ich, wie schwierig das für viele auch ist, sich das einzugestehen. Ich hatte erst vor kurzem ein Gespräch mit einer, die sagte, jetzt, wo du sagst, ich glaube, bei mir ist das auch nicht normal, wie ich mich ernähre. Also vielen ist das gar nicht bewusst, weil sie ihr Leben lang in diesem Diätdenken und Diäthandeln sind und es für die eigentlich gar nichts mehr Normales gibt. Also viele Frauen kommen zu mir, die wissen eigentlich gar nicht, was eine normale, wirklich eine normale Portion oder eine normale tägliche Versorgung an Lebensmitteln und Co. ist. Es ist wirklich erschreckend, und es ist wirklich nicht selten. Also das an der Stelle, um das einmal kurz zu erwähnen, das ist so mein Herzensthema, weil ich eben auch sehr, sehr lange mit Binge-Eating zu tun hatte und auch weiß, dass viele, viele Frauen daran leiden, und nicht so richtig wissen, wie sie da rauskommen, weil es doch sehr, sehr belastend ist. Also die Psyche ist nicht zu unterschätzen. Und das ist jetzt nur die Geschichte mit der Essstörung. Es gibt ja auch andere psychische Themen, die dahinter stecken können. Wie jetzt, dass man wirklich sich schämt, dass man vielleicht Angst hat, keinen Partner mehr kennenzulernen oder niemanden mehr zu haben, der einen so nimmt, wie man ist, weil man sich so schämt vor sich selber oder eben auch solche Belastungen sind psychischer Geschichte und Natur. Und die darf man auf jeden Fall nicht vernachlässigen. Das ist ein echt ein wichtiger Punkt, finde ich, ja.
Absolut, also das fällt ja auch unter den Punkt Lebensqualität. Ja,
Auf jeden Fall.
da gehört die Psyche, Privatleben, Berufsleben, soziale
Ja.
Kontakte. Da gehört ja, spielt ja alle Bereiche des Lebens mit hinein und ja, da ist die Lebensqualität bei den Betroffenen massiv eingeschränkt.
Ja.
Wir haben es mit einer krankhaften Vermehrung von Unterhautfettgewebe zu tun. Und um das zu entfernen oder zu reduzieren, haben wir bisher keine andere Möglichkeit, als es, ja, ich sage es mal, abzusaugen. Also sprich, die Liposuktion durchzuführen. Und da kommen wir jetzt zu der Säule, Liposuktion, also sprich, Fettabsaugung. Da gibt es bisher noch keine Alternative, wenn man krankhaft verändertes Fettgewebe entfernen möchte. Wichtig ist aber, dass man mit einem schonenden Konzept und einer schonenden Methode herangeht. Und ich habe das Beispiel hier einer Patientin mit einem Lipidem Stadium 2 vom Ganzbeintyp. Und hier ist es also angezeigt, die Beine komplett mittels Liposuktion zu operieren. Das macht man aber nicht alles auf einmal, sondern teilt es in mehrere Einzelschritte auf. Es ist zu empfehlen, zuerst die Oberschenkelinnenseiten, dann die Oberschenkelaußenseiten mit Übergang aufs Gesäß und auch die Hüfte zu operieren, damit die Silhouette hinterher passt. Und zum Schluss die Unterschenkel. Das wären also drei Sitzungen. Am Ende sind dann die Beine komplett rundherum operiert. Und der Zeitabstand zwischen den einzelnen Sitzungen sollte minimal 4 Wochen betragen. Und mit der Operationsmethode, die ich Ihnen jetzt vorstelle, beträgt die Ausfallzeit jeweils eine Woche. Jetzt läuft ein Video. Das ist eine Patientin unmittelbar vor Liposuktion der Unterschenkel. Die Oberschenkel sind schon operiert und ich taste hier das Gewebe ab und es fühlt sich völlig weich an. Es bleibt keine Delle. So muss die Patientin für die Operation vorbereitet sein. Also sprich, durch den Lymphtherapeuten entstaut und das dann auch durch die Kompression gesichert. Also das ist die Voraussetzung dafür, dass man eine Liposuktion durchführen kann, dass die Ödemtherapie, die Entstauung optimal funktioniert. Dann läuft die Operation bei uns so ab, dass zunächst eingezeichnet wird, also die Planung gemacht wird. Dann wird die Haut vorbetäubt, es werden so Quaddeln gesetzt und über die vorbetäubte Haut mit etwas größeren Nadeln die sogenannte Tumeszenzlösung eingespritzt. Das ist im Wesentlichen eine Kochsalzlösung, der ein lokales Betäubungsmittel zugesetzt ist, das auch der Zahnarzt beispielsweise verwendet. Die zu behandelnde Region sieht dann so wie aufgepumpt aus. Das ist aber notwendig aus zwei Gründen. Also zum einen natürlich, um Schmerzfreiheit oder Betäubung zu erzielen. Und zum anderen wird durch diese Flüssigkeit das Fettgewebe für eine schonende Absaugung quasi vorbereitet. Also das Fett wird nicht aufgelöst, das funktioniert nicht, weil Fett sich nicht in Wasser löst, aber es wird schon mal so vorbereitet, dass man das schonend mit vibrierenden Kanülen absaugen kann. Also man sieht hier auf dem Foto, wie ich hier die Fesselregion ja modelliere, kann man sagen. Ich habe in der Hand eben so einen Motor, der die Kanüle vibrieren lässt. Dadurch kann die sich nicht ansaugen an Gewebe und das verletzen. Und man sieht hier, dass durch den Schlauch wirklich nur gelbes Fett abgesaugt wird, kein bisschen Blut. Und das macht eben eine schonende Absaugtechnik aus. Mit dieser Methode, das ist die PAL, also Power Assisted Liposuction oder mit Vibrationskanülen in Tumeszenz-Lokalanästhesie, operiert man das eben in Lokalanästhesie. Man braucht keine Narkose. Das hat vor allem den Vorteil, dass ich die Patientin umlagern kann, damit das Ergebnis gleichmäßig wird. Also man sieht hier auf dem Bild zum Beispiel, dass sie sich auf den Bauch gedreht hat. Und man braucht eben keine Narkose, also weniger Risiko, weniger Kosten. Natürlich ist das nicht jedermann, jeder Fraus Sache, die OP so live mitzuerleben, aber da haben wir die Möglichkeit mit Beruhigungsspritzen oder Wolke 7 heißt das bei uns im OP, dafür Entspannung sorgen kann, dass da niemand Angst haben muss. Aber ich habe jede dritte Patientin sagt, ich möchte nichts. Und das kriegen wir dann auch immer gut hin. Das ist kein Problem. Aber jeder Mensch ist verschieden. Das darf dann jeder für sich entscheiden, ob er da die K.O.-Spritze haben möchte oder nicht.
Würde
Das
das am
geht.
Arm auch nur in der Lokalanästhesie, also
Ja,
die ist nicht
ja.
voll, echt jetzt, oh Gott,
Echt, ja.
ich würde
Also,
glaube sterben. Oha, krass.
Patientinnen, also vor allem Patientinnen, die schon Kinder bekommen haben, die kann nichts mehr erschrecken.
Okay.
Nein, aber die Empfindlichkeit ist sehr, sehr unterschiedlich. Also Sie sehen hier auf dem Foto eine Patientin, bei der ich die Liposuktion an den Oberarmen durchführe und sie ist bei vollem Bewusstsein und ist wach und ansprechbar und kann sich auch auf die Seite legen. Also das wird in verschiedenen Positionen die Absaugung durchgeführt. Und das ist einfach wichtig, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen. Hier nochmal die Gegenüberstellung der PAL-Methode, also Power-assistierte oder Vibrationsassistierte Liposuktion. Da vibriert die Kanüle und verhindert dadurch, dass sie sich ansaugt. Es gibt wissenschaftliche Studien, dass diese Methode lymphgefäßschonend ist und dass sie beim Lipödem auch wirksam ist. Häufig wird auch vor allem von Kollegen der plastischen Chirurgie die wasserstrahlassistierte Liposuktion durchgeführt. Da wird auch im Prinzip eine stumpfe Kanüle verwendet, an deren Spitze ein feiner Wasserstrahl die Fettläppchen aus dem Gewebe herauslöst und im gleichen Arbeitsgang absaugt. Da hier keine Tumeszenz-Lokalanästhesie verwendet wird, muss das in Vollnarkose durchgeführt werden. Die Studien zur Wirksamkeit beim Lipödem sind dazu noch nicht so zahlreich. Da muss man sicher noch abwarten. Aber wie gesagt, beide Methoden sind gebräuchlich. Und beide sind lymphgefäßschonend. Auf keinen Fall sollte trocken abgesaugt werden nach den alten Techniken. Das ist einfach viel zu aggressiv. Und woran erkennt man jetzt eine schonende Liposuktion? Man erkennt sie daran, dass das, was hinterher im Behälter ist, das Fettgewebe gelb ist oder so gelb-orange. Ja? Wenn das nämlich rot ist, dann ist klar, da ist viel Blut drin. Das heißt, es müssen Blutgefäße verletzt worden sein. Das heißt, es ist eine aggressivere Methode. Ja. Und dann liest man immer wieder von Mengenangaben, ja, wir sind 9, 10, 12 Liter abgesaugt worden. Wie Sie aber sehen, ist ein Teil der Menge einfach die Flüssigkeit, die vorher eingespritzt wurde. Und vor allem bei der Wasserstrahlmethode wird ja eben Wasser reingespritzt und im gleichen Arbeitsgang. Das heißt, die 12 Liter hinter in den Eimern, das ist fast alles Wasser. Und wenn man wirklich die abgesaugte Fettmenge vergleichen will, dann muss man die Nettomenge nehmen. Also in dem Beispiel sind hier 2,4 Liter in dem Behälter und da müssen wir 800 Flüssigkeit abziehen. Das heißt, wir haben nur 1,6 Liter reines Fett abgesaugt, was aber schon viel ist. Man muss sich das immer in Litertüten Milch aus dem Supermarkt vorstellen. Ja, da sind zwei Tüten Milch zwischen die Beine geklemmt. Das macht dann schon was aus. Und wie gesagt, wenn jemand erzählt 9, 10, 11 Liter, muss man vorsichtig sein. Das ist dann meistens alles Wasser. Und man kann auch mit der Methode größere Mengen operieren und aspirieren. Also hier ein Beispiel, 11 Liter Tumeszenzlösung verwendet und 6,2 Liter reines Fett abgesaugt. Und wenn man eine schonende Methode zur Verfügung hat, dann kann man das auch ambulant machen. Muss nicht unbedingt in der Klinik durchgeführt werden.
Was ist so das Größte oder das von der Menge her in Anführungsstrichen für den Körper noch gesündeste, um also reines Fett abzusaugen? Gibt es da irgendwie einen bestimmten Punkt, wo man sagt, ah, das ist jetzt zu viel oder könnte noch mehr gehen? Also ich denke mal, wegen einem Liter wird man wahrscheinlich nicht anfangen, oder? Oder
Nein,
ist, ja.
also grundsätzlich sind diese Megaliposuktionen abzulehnen. Das ist, entspricht auch nicht der Leitlinie. Also auf keinen Fall die Beine komplett in einer Sitzung oder sowas. Das ist viel zu riskant. Das steht in keinem Verhältnis. Man sollte das in kleinere Schritte aufteilen, also Oberschenkel, Innenseite, Außenseite, Unterschenkel. Bei normalgewichtigen jungen Frauen im Stadium 1 kann man das auch mal in zwei Sitzungen machen, also erst die Innenseiten, dann die Außenseite. Aber mit der Methode ist das, was man in einer Sitzung maximal schafft, durch die Tumeszenzmenge eben begrenzt. Ja, und Sie sehen ja hier eine Patientin, die schon relativ kräftig, auch ein bisschen Übergewicht hat. Das ist schon so ein Grenzwert. Also mehr würde ich jetzt nicht empfehlen, in einer Sitzung abzusaugen. Das ist schon so das Höchste.
Okay.
Und das Risiko hinterher für Probleme steigt proportional. Also es ist nicht so, dass doppelte Wundfläche doppeltes Risiko bedeutet, sondern zehnfaches Risiko. Und da muss man sich bewusst sein. Deswegen ist unser Konzept, lieber in kleinen, sicheren Schritten vorzugehen. Vor allem bei einer Erkrankung, die jetzt nicht lebensbedrohlich ist. Ne? Da ist es ja nicht gerechtfertigt, solche Risiken einzugehen.
Ja.
Ja, das ist eine typische Szene aus dem OP. Patientin hatte eben vorher die kräftigen Unterschenkel und hinterher hat sie schlanke Fesseln und das Fett ist im Eimer sozusagen.
Ja,
Zum
krass.
Abschluss der OP werden dann die Schnitte verpflastert. Also ich nähe sie nicht zu, ganz bewusst nicht. Also erstens sind sie sehr klein, die sind nur 3, 4 Millimeter. Und dann soll durch diese Schnitte auch die Flüssigkeit hinterher wieder rauslaufen. Das ist das Prinzip der offenen Drainage. Das vermeidet Serome und man hat auch so einen Spüleffekt von innen nach außen. Also es vermeidet auch Infektionen. Und nach der OP wird dann auch die Kompressionsbestrumpfung angelegt und dann so saugfähige Auflagen drum gewickelt, damit die dann die auslaufende Flüssigkeit aufgenommen werden kann. Das läuft so für ein, höchstens 2 Tage aus. Ja, so verlassen meine Patientinnen dann den OP. Und Sie sehen auch hier ein gelbes Fett, also das ist ein Zeichen einer schonenden Technik. Und man sieht es auch daran, wenn man die Patienten am nächsten oder übernächsten Tag sieht, kaum blaue Flecken. Ja. Und
Ja,
das
manche
ist ja.
schauen da ja echt schlimm aus, ne? Ist es auch ein Zeichen, dass irgendwas schiefgelaufen ist, wenn die so von unten bis oben total voller blauer Flecken sind? Oder ist es auch typabhängig? Weil es gibt ja wirklich Frauen, also ich habe schon Bilder gesehen, da dachte ich mir, um Gottes Willen, ist sie den Wald in den Hang runtergeschmissen worden oder was? Manche sehen ja echt schlimm aus, wirklich. Also da kriegt man ja schon Angst.
Ja, das ist, also dann ist die Methode aggressiver. Also Sie sehen hier ein Beispiel, eine Patientin, die hat kaum blaue Flecken und das ist jetzt kein Einzelfall. Alle meine Patientinnen.
Ja.
Es ist ja klar, also ich arbeite mit der Methode, mit der ich die besten Erfolge habe und ich weiß auch, dass eben nach der Wasserstrahlmethode Patientinnen deutlich mehr Hämatome hinterher haben und auch Schmerzen. Ne? Ich habe auch mit der Methode gearbeitet. Ich hatte alle Geräte in der Hand gehabt. Und am Ende, wenn man das dreimal am Tag macht, können Sie sich ja nachvollziehen, arbeitet man mit der Methode, mit der man die besten Ergebnisse erzielt.
Klar.
Und auch am wenigsten blaue Flecken erzeugt, wie man hier sieht. Und das ist jetzt auch ein Video.
Da sind die Unterschenkel auch gemacht worden, nur,
Da
ne?
sind ein Tag vorher die Unterschenkel gemacht worden, genau.
Wahnsinn.
Das, ja, dann ist die Form wieder ganz normal und das ist dann auch der Moment, wo dann häufig Freudentränen fließen, ne? Ich habe ja Fesseln, ne? Das,
Ja.
ist dann immer ganz, ganz rührend. Ja, dann noch ein paar, ganz praktische Empfehlungen, für die Zeit eben nach der Liposuktion. Man kann jetzt hier kein Standardschema vorgeben. Wir haben die jungen Frauen im Stadium 1, wir haben die älteren im Stadium 3. Da kann man keine Einheitsempfehlung machen. Aber so eine Richtschnur ist vielleicht, dass man mindestens 3 Wochen nach der OP 2 bis 3 Mal die Woche eine manuelle Lymphdrainage machen sollte. Dass man die Kompression die ersten 3 bis 5 Tage Tag und Nacht trägt und dann mindestens 4 Wochen und dann so lange, wie eine Schwellungsneigung besteht. Also einfach die Ödemkissen und Dehnbarkeit prüfen. Eine junge Frau im Stadium 1, die braucht nach 4 bis 6 Wochen keine Kompression mehr. Die ältere Patientin im Stadium 2 und 3 wird sicher weiterhin Kompressionen brauchen, aber nur noch in bestimmten Situationen, wenn sie vielleicht den ganzen Tag im Büro sitzt oder auf Flugreisen. Für solche Situationen. Ne? Also man kann nicht im Vorhinein versprechen, dass hinterher eben eine konservative Therapie nicht mehr nötig ist. Das hängt vom Alter, vom Befund, von Gewicht, Übergewicht oder nicht ab. Und die Lymphdrainage ist hinterher nur dann zusätzlich erforderlich, wenn man eben mit der Kompression alleine kein schlankes Bein hinbekommt. Und auch hier hat sich nach den OPs die Bewegung im Wasser sehr bewährt. Also wir haben ja dann auch einen Hautüberschuss, der sich auch wieder zurückbildet. Das funktioniert natürlich umso besser, je jünger man ist, ja, wie nach einer Schwangerschaft. Je mehr Sport man macht, je weniger man raucht, je besser das Bindegewebe von da. Das sind also Einflussfaktoren. Und Sport im Wasser speziell hat eben noch den charmanten Nebeneffekt, dass es massiert, also dass es eben eine Bindegewebsmassage macht. Ein bisschen erzielt man das auch, wenn man beim Sport die Kompression trägt. Das hat auch so einen Mikromassageeffekt, aber ideal ist es eben im Wasser, wenn man eine möglichst gute Hautstraffung hinterher erzielen will. Ich rate dazu, nach der OP ein Jahr zu warten und gucken, was die Natur selber schafft mit der Rückbildung. Und wenn abzusehen ist, dass das nicht gelingt, gibt es mittlerweile Straffungsverfahren, Stichwort Argonplasma oder Renuvion, um ohne den großen Schnitt eine Straffung zu erzielen. Das funktioniert ganz gut. Aber auch in manchen Fällen, wenn dann doch zu viel Hautüberschuss ist, gibt es dann die Möglichkeit, eben zum Messer zu greifen und eben eine sogenannte Reduktionsplastik durchzuführen. Das hat aber dann eher kosmetischen Charakter. Also das ist dann nicht mehr zur Behandlung des Lipödems, erzielt nicht mehr auf die Lipödemtherapie. Und das ganze Konzept, die Vorgehensweise eben in 3 Sitzungen, die Technik mit der Vibration und der Tumeszenzlösung und dieses Nachbehandlungskonzept, das ist nicht nur auf meinem Mist gewachsen, sondern das ist das Ergebnis einer Expertenkonferenz 2017 in Wien. Da haben mehrere erfahrene Operateure sich zusammengesetzt und haben mal zusammengeschrieben, wie wir es eigentlich machen. Hat also jeder seine Erfahrung beigetragen. Und im Ergebnis ist es im Prinzip so, wie ich das gerade dargestellt habe. Ja, was ist jetzt an Ergebnissen durch die Liposuktion zu erwarten? Also in erster Linie machen wir eine Schmerztherapie. Der Schmerz ist ja das, was die Patientin am meisten quält. Und in Studien hat sich auch gezeigt, dass tatsächlich die Bereiche, die operiert wurden, hinterher schmerzfrei sind. Und hier ein paar Beispiele. Also ideal sind natürlich junge, normalgewichtige Patientinnen. Da bildet sich dann auch die Haut sehr schön wieder zurück. Und Sie sehen, dass wir schon die Ästhetik auch im Blick haben. Also es sollte auf keinen Fall angestrebt werden, zu entfetten quasi. Ja, ich habe auch gruselig übersaugte Patientinnen gesehen, wo die Beine wie Streichhölzer hinterher aussehen. Das muss nicht sein. Also das geht an dem Ziel völlig vorbei und ist auch zum Erreichen des Zieles eben Schmerzfreiheit gar nicht notwendig.
Ja.
Hier das Beispiel einer älteren Patientin. Da klappt es mit der Rückbildung der Haut natürlich nicht so gut. Das wäre ein Fall eben für Argonplasma oder die Straffung im zweiten Schritt. Aber wie gesagt, das ist der Patientin dann überlassen.
Haben Sie da auch schon Bilder mal gemacht gehabt? Also wenn jetzt jemand wirklich nach einem Jahr sagt, Die Haut, sie geht einfach nicht zurück. Haben Sie da auch Bilder vorbereitet? Das würde mich echt interessieren, weil eben gerade bei solchen, also die Unterschenkel bei der eben waren ja noch relativ, glaube ich, die haben sich ganz gut zurückgebildet. Ne? Es ist ja eigentlich fast nur obenrum die Haut, die übrig ist, ne? Weil es da ja auch massiv
Genau.
war zum Absaugen.
Genau.
Weil die Unterschenkel schauen ja relativ gut aus.
Genau, an den Unterschenkeln bildet sich die Haut eigentlich immer sehr gut zurück. Da muss man eigentlich nie nachhelfen. Wenn, dann ist es tatsächlich an den Oberschenkeln und typischerweise auch an den Oberschenkelinnenseiten, wo es in dem Fall hier auch leichte Fältchen geworfen hat. Ich untersuche alle meine Patienten nach einem Jahr nach. Also ich lade die sie ein, nach einem Jahr nochmal vorbeizukommen. Dann gucken wir, ob das alles so passt, dass sie zufrieden sind. Und manche äußern dann den Wunsch, eben wenn Hautüberschuss da ist, dass man da noch was macht. Und klar, können wir jetzt eben mit Argon Plasma oder Renuvion oder auch einer Straffungsoperation dann Lösungen anbieten. Das ist eine Patientin mit einem Lipolymphödem. Also da ist das Ödem chronisch geworden und betraf dann auch die Füße. Ja, also nur wenn wirklich auch Wassereinlagerungen an den Fußrücken zu erkennen sind, kann man von einem Lipolymphödem sprechen. Auch hier kann man eine Liposuktion durchführen. Allerdings ist das Fettgewebe dann schon mehr in Bindegewebe umgebaut und das kann man dann nicht mehr gut absaugen. Also da sind dann nicht so die spektakulären Ergebnisse wie in früheren Stadien zu erwarten. Und diese Patientinnen brauchen auch weiterhin eine konservative Entstauungstherapie. Aber sie ist, die Patientin hat deutlich an Lebensqualität gewonnen, ist mobiler geworden, weniger Schmerzen und so weiter. Und die Schlussfolgerung eigentlich auch aus diesen Bildern ist doch eigentlich, man sollte so früh wie möglich operieren, denn man muss es ja gar nicht erst zu diesem Stadium kommen lassen, denn wir wissen heute, dass wir tatsächlich das Fortschreiten der Erkrankung stoppen können. Das ist eine Patientin im Stadium 3. Hier ging es darum, ihr die Mobilität wiederzugeben, also die Fettpolster an den Knieinnenseiten zu reduzieren, damit sie einfach wieder laufen kann. Ja, und das rechte Bild zeigt den Befund danach, wo sie dann mit ihren Nordic Walking Stöcken freudestrahlend eben in die Praxis kam. Ja. Also damit ist auch für sie
Ja,
wieder
schön.
Lebensqualität gewonnen. Ja, dann wird häufig die Frage gestellt, wie lange hält das denn eigentlich? Kommt das Lipödem wieder? Wir haben mittlerweile Langzeitstudien nach 8 und 12 Jahren. Und es hat sich gezeigt, dass wenn man das jetzt an den Schmerzen festmacht, die nach der OP auf Null gehen, aber dann die Folgejahre steigt das ganz, ganz langsam wieder an. Und das ist auch erklärbar. Weil mit der Liposuktion können wir ja nicht komplett entfetten. Das heißt, es werden immer, ich sag mal, böse Lipidem-Fettzellen übrig bleiben. Also das ist technisch gar nicht möglich, die alle zu entfernen. Und das böse Fettgewebe, was übrig bleibt, verhält sich auch weiterhin böse. Das heißt, es schreitet ganz langsam wieder fort, erreicht aber nicht mehr den Schweregrad wie vor der OP. Ja. Am Ende kann man natürlich eine Liposuktion nach 10, 15, 20 Jahren nochmal durchführen. Wenn, ich habe zwei Patienten, die habe ich nach 10 Jahren nochmal operiert. Da war der Befund aber nur ein Drittel so ausgeprägt wie vor der ersten Operation. Und die Frauen haben sich gedacht, naja, ich warte doch nicht wieder, bis ich so Säulen habe. Ich weiß ja, was hilft. Und kam halt nochmal zur OP. Aber das ist nicht die Regel. Also die allermeisten bleiben wirklich stabil. Ja, und damit bin ich auch schon durch diese Folge. Therapiemöglichkeiten beim Lipödem. Und jetzt sind vielleicht noch Fragen offen geblieben. Ich weiß es nicht, Frau Schwarz.
Also allgemein so die Über also Vorbereitung auf die OP hat mir ja schon ein paar Sachen angesprochen gehabt, ne, wie Gewichtsreduktion, dass man sich wirklich auch, also ich sage meinen Patienten sage ich nicht, meinen Coaching-Teilnehmern immer, wenn ihr eine OP machen lassen wollt, viele kommen ja zu mir mit dem Wunsch, ich möchte gerne abnehmen, ich möchte fitter werden, ich möchte mich auf die OP optimal vorbereiten, mein Lifestyle sozusagen auch dementsprechend stabilisieren. Das ist so mein Stichpunkt, denn ich glaube, so, oder was heißt ich glaube, das ist so, ne? Eine OP ist kein Spaziergang, auch so eine Liposuktion ist kein Spaziergang, das wird mir ja auch immer wieder von den Frauen bestätigt. Und ich glaube, da spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Also ich glaube zum einen auch nicht nur die Ernährung und den Sport und die ganze Geschichte, sondern auch, dass im Kopf das sich mit verändert. Weil ich glaube, der Kopf steht einem da sehr, sehr oft und am meisten und am ehesten auch im Weg, ne? Weil so eine Liposuktion, mal angenommen, die Beine, die sie jetzt gezeigt haben, ne, mit den Unterschenkeln, die vorher richtig prall waren und plötzlich, ne, sieht man wieder den Knöchel und da passiert natürlich was mit einem. Und das muss man auch, glaube ich, vom Kopf her erstmal verarbeiten. Raten Sie da den Frauen auch im Nachgang, wenn sie merken, da ist jemand nicht ganz so stabil, auch psychologische Betreuung in Anspruch zu nehmen?
Also auf jeden Fall, das ist auch meine Erfahrung. Also gerade ältere Patientinnen, die 20, 30 Jahre mit der Krankheit gelebt haben, sich operieren lassen, dann sind innerhalb von 3 Monaten die Fesseln plötzlich schlank. Also da muss der Kopf wirklich hinterherkommen. Und ich habe auch Psychologin und Psychotherapeutin als Patientin, und da meine Patienten ja wach sind und wir können so ein OP-Gespräch führen, haben mir das auch bestätigt. Also dass es im Grunde ein Jahr braucht, um mit so einer eingreifenden körperlichen Veränderung auch hinterher klarzukommen. Ich untersuche ja alle Patienten nach einem Jahr nach, und aber es ist durchweg so, dass alle sagen, also Doktor, ich würde das jederzeit wieder machen, aber unterschätzen Sie nicht, dass der Kopf da hinterher muss. Und es ist nicht so, dass das nicht zu bewältigen wäre. Also unser Gehirn, unsere Psyche, und das hat mir auch eine Psychologin bestätigt, funktioniert in dem Moment so wie in Trauerarbeit. Also man sagt ja auch, wenn man einen geliebten Angehörigen verloren hat, dann braucht es auch so ein Jahr im Grunde, um psychisch darüber hinwegzukommen. Und hier ist es eigentlich ein positives Erlebnis, aber die Verarbeitungsprozess ist eben auch ein Jahr. Das scheint so ein biologischer, psychologischer Zeitraum zu sein. Aber wichtiger ist die Vorbereitung vorher, das haben Sie schon gesagt. Also Gewichtsreduktion so weit als möglich und Entstauung, wenn nötig, um möglichst optimal in die OP reinzugehen und dann auch möglichst optimales Ergebnis und Verlauf dann zu haben.
Gibt's im Moment, kann man irgendwas sagen über die Chance der Übernahme, über die Krankenkassen, oder ist es immer noch? Also es ist ja eigentlich, es ist leichter geworden, aber das, was ich so immer erfahre oder auch mitkriege, auch teils bei Coaching-Teilnehmerinnen, die eigentlich den ganzen Anforderungen entsprechen würden, ist es doch nicht immer so einfach. Was haben Sie da für Erfahrungen gemacht?
Nein, also derzeit ist es so, dass es eigentlich keine Leistung der gesetzlichen Krankenkassen ist. Es ist in Deutschland so, das ist der gemeinsame Bundesausschuss in Berlin, der bestimmt darüber, was gesetzlich Versicherten an Leistungen zusteht und was nicht. Und dort ist eben die Liposuktion beim Lipidem noch nicht im Katalog drin. Es läuft ein Verfahren, auch die Lipidem-Gesellschaft verfolgt das mit Nachdruck und bohrt da immer nach. Der GBA hat gesagt, die bisher vorliegenden Daten reichen für eine Entscheidung nicht aus. Es muss eine Erprobungsstudie durchgeführt werden. Diese Studie läuft im Moment. Es ist aber erst 2025, vielleicht 26, mit einem Ergebnis zu rechnen. Und dann setzt sich der GBA wieder zusammen und wird darüber beraten. Also so lange wird sich an der gegenwärtigen Situation leider nichts ändern. Allerdings gibt es eine Übergangslösung für Betroffene im Stadium 3. Also hier kann unter Umständen eine Liposuktion von der Kasse genehmigt werden, im Rahmen dieser Übergangslösung. Also bis dahin, ist es eigentlich für alle Betroffenen eine Selbstzahlerleistung. Das heißt, sie müssen die Kosten selber aufkommen, können das aber bei der Steuererklärung als besondere Gesundheitsbelastung dann geltend machen. Ich gebe aber den dringenden Rat, da es ja eine Selbstzahlerleistung ist, sind auch die Honorare, die von verschiedenen Kollegen aufgerufen werden, dafür sehr, sehr verschieden. Also man sollte unbedingt sich eine zweite, dritte oder ein viertes Angebot einholen lassen. Und die teuerste Klinik ist nicht unbedingt die beste. Also da muss man wirklich recherchieren, Erfahrungsberichte lesen und Angebote vergleichen und sich nicht gleich über beide Ohren verschulden, wo man woanders vielleicht eine bessere, günstigere Leistung bekommen könnte.
Und Sie haben es ja vorher schon gesagt, Thema Heilung. Es gibt keine vollständige Heilung, denn es war kurz angesprochen, man kann nicht alle kranken Fettzellen oder alle Fettzellen, die da eventuell nochmal was aktiv werden, erwischen. Was sagen Sie Frauen, die dann behaupten, es gibt doch eine Heilung, die wirklich nach der OP komplett schmerzfrei sind? Also mir ist neulich so ein Fall begegnet, wo ich auch gedacht habe, so, okay, also die hat dann vehement abgestritten, sie hat kein Lipödem mehr und sie ist geheilt und es wird nie wiederkommen, war noch eine sehr junge Frau und ich habe mir nur gedacht, um Gottes Willen, hoffentlich bleibt das alles so. Ich wünsche es dir von ganzem Herzen, aber so ganz, es gibt ja keine Heilung, ne? Also es hat bisher noch niemand bestätigt, mir persönlich, dass es wirklich eine Heilung gibt und Sie haben es ja vorher auch gesagt, was sagen Sie
Ja.
solchen Frauen, die dann sagen, bin ich danach dann wirklich geheilt, kommt es nie wieder?
Also wenn sie nach der OP wirklich beschwerde- und schmerzfrei ist, dann freue ich mich erstmal für sie, weil dann haben wir unser Ziel erreicht, ja. Und
Ja.
dann wünsche ich ihr natürlich auch, dass das ihr Leben lang so anhält. Und das ist auch möglich. Also genauso wie wir im Einzelfall den weiteren Verlauf nicht vorhersagen können, können wir nicht vorhersagen, was nach der OP passiert. Wie gesagt, wir haben diese Langzeitstudien nach der Liposuktion und sehen, dass das eben weitestgehend stabil bleibt, der Befund. Also dass diese Maßnahme nachhaltig ist. Natürlich, wenn man Heilung im strengen Sinne kriegen wir natürlich nicht hin. Wir gehen ja davon aus, dass wir eine erblich bedingte Fettstoffwechselstörung haben, also eine genetisch bedingte. Das heißt, irgendwo muss ein Gendefekt vorliegen und den können wir nicht absaugen oder beseitigen. Also den trägt sie ja weiterhin mit sich herum. Also nur wenn man den reparieren könnte, in Anführungszeichen, mit einer Gentherapie, dann könnte man von einer echten Heilung sprechen. Aber das ist absolute Zukunftsmusik und ob man das dann auch will, das ist auch die Frage. Wir sind ja schon mal glücklich, dass wir überhaupt etwas anbieten können mit der Liposuktion, das eine nachhaltige. Wären die Patientin vor 30 Jahren zu mir gekommen, da hätte ich auch nur den Kopf geschüttelt und hätte gesagt, ja, mach mehr Sport und ess nicht so viel, so was die Frauen halt. Jetzt kann ich sagen, wir haben ein Konzept. Schauen Sie, wir haben die sechs Säulen. Ja, arbeiten wir die jetzt gemeinsam ab? Vielleicht mit Unterstützung durch LipoCheck.
Ja, finde ich total schön, dass Sie das so offen und ehrlich auch sagen, ne? Dass es halt einfach vor einigen Jahren bei so vielen Ärzten noch gar nicht auf dem Schirm war und jetzt aber so nach und nach auch durch diese ganzen Aufklärungsgeschichten besser wird. Es gibt leider immer noch Ärzte, die es nicht ernst nehmen und die einen dann wirklich wegschicken und sagen, ja, sie müssen halt mehr Sport machen und weniger essen, so quasi. Um nochmal ganz kurz auf das Thema Liposuktion zurückzukommen, das ist die letzte Frage, die ich jetzt auch dazu habe, die auch aus der Community kam. Wie sinnvoll ist es, eine Zusatzversicherung abzuschließen, im Falle, dass jetzt wirklich bei der OP irgendwas schief läuft? Ich meine, man muss ja wahrscheinlich bestimmte Risiken, da wird man darauf hingewiesen, alles gut, alles fein. In dem Moment ist man vielleicht total euphorisch und freut sich einfach nur auf die neuen Beine. Jetzt geht aber vielleicht doch irgendwas schief. Keine Ahnung, muss ja noch nicht mal ein Fehler vom Arzt sein. Es kann ja auch bei der Person irgendwie, ne, der Kreislauf bricht zusammen oder keine Ahnung, was alles passieren kann, ne, einfach nur als Spekulation oder vielleicht das Ergebnis ist nicht zufriedenstellend und die Frau kommt wieder zu Ihnen und sagt, also das ist nichts, was Sie da gemacht haben. Wie reagieren Sie da? Ist es sinnvoll, eine Zusatzversicherung zu machen? Werden Sie sich dann so einig oder was ist da Ihr Vorgang?
Also, Sie meinen die Folgekostenversicherung, ne?
Genau,
Genau.
genau.
Weil es ist in Deutschland ja so, wenn man sich einer Operation unterzieht, die medizinisch nicht notwendig ist, also eine kosmetische Operation, unterzieht. Und es tritt eine Komplikation ein. Man muss stationär, im schlimmsten Fall auf die Intensivstation. Dann kann es sein, dass die Krankenkassen für die Kosten nicht aufkommt und man muss selber dafür zahlen. Das kann jemanden ruinieren. Ich kenne einen Fall einer Patientin, die hat sich in der Türkei den Bauch absaugen lassen, kam mit einer schweren Infektion und war 3 Monate auf Intensiv. Also das war ein Riesending. Wenn kosmetisch-ästhetische Eingriffe durchgeführt werden, unbedingt Folgekostenversicherung. Die sind nicht so teuer, das kosten so 100 bis 110 Euro, ist gut angelegtes Geld. Bei der Liposuktion, beim Lipidem, ist das etwas anders gelagert. Es ist ja eine medizinisch begründete Liposuktion. Es ist keine kosmetische Fettabsaugung.
Auch
Das
wenn ich mich selber dazu entscheide, ohne dass es, also wenn ich als Selbstzahler das mache,
ja,
oder
auch wenn Sie es als
gilt es,
wer die Kosten trägt, ist völlig irrelevant. Es ist eine medizinisch indizierte Liposuktion und man kann sich dabei auf die Leitlinie berufen, weil da ist es ganz klar als Therapie genannt. Auch wenn man es aus eigener Tasche bezahlt, ist es in Deutschland bisher so, dass falls eine Komplikation auftritt, dass dann schon die Krankenversicherungen dann dafür gerade stehen, dass man da nicht selber belangt ist. Allerdings rate ich dringend dazu, einen Zweitbefund sich noch einzuholen von einem Phlebologen. Nicht vom Operateur. Das wird im Zweifel von den Kassen oder auch vom Finanzamt nicht anerkannt. Ja? Weil dann wird unterstellt, dass da eine Diagnose bescheinigt wird, nur um Steuern zu sparen oder diese Dinge da zu umgehen. Also wenn man, wir haben zeitweise auch die Patienten zum Amtsarzt geschickt, um wirklich eine unabhängig neutrale Bestätigung zu bekommen. Durch Corona war das dann schwierig geworden, aber Phlebologen sind die Fachärzte dafür. Idealerweise einer, der nicht selber operiert, also der sagen kann, jawohl, die Diagnose stimmt und jawohl, die Liposuktion ist medizinisch begründet. Wenn man das schriftlich hat, ist man da eigentlich auf der sicheren Seite. Also das betrifft jetzt Komplikationen, sagen wir Infektionen oder Thrombose, die dann stationär behandelt werden müssen, ist Gott sei Dank sehr selten, aber das Risiko ist nicht null. Ist man da eigentlich abgesichert? Wenn das andere Problem ist, wenn das Ergebnis nicht den ästhetischen Erwartungen der Patientin entspricht, sage ich mal so, ja. Dann ist es ganz schwierig, da sozusagen sich dagegen zu versichern. Denn als Arzt garantiert man dem Patienten nur, dass man den Eingriff fach- und sachgerecht durchführt. Nur wenn man das nicht tut, kann man einen Behandlungsfehler vorwerfen. Nicht in dem Sinne, dass der Patientin das Ergebnis hinterher nicht gefällt. Ja. Sollte so ein Fall eintreten, würde ich empfehlen, das von einem anderen Kollegen begutachten zu lassen und dann mit dem Operateur zu reden, ob vielleicht in Kulanz noch was korrigiert wird oder eine Rückzahlung erfolgt oder dass man sich da irgendwie einigt. Und
Ja,
meine
ich.
Erfahrung ist auch, das passiert umso weniger, je erfahrener der Operateur ist natürlich. Ja.
Ja. Spannend, war auf jeden Fall sehr spannend, auch für mich, weil Liposuktion und Co. für mich ja nicht so relevant. Ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen waren, denn meine Arme, wenn ihr die Folge hier seht oder hört, es sind wahrscheinlich schon operiert. Und die Arme waren tatsächlich bei mir einfach nochmal ganz kurz auch zur Erklärung, warum die Arme, warum nicht die Beine. Viele haben gesagt, was, wieso fängst du mit den Armen an? Ich weiß nicht, wie der Vorgang bei Ihnen ist, wenn die Frauen mit Arm- und Beindiagnose kommen, ob es da eine bestimmte Reihenfolge gibt oder ob die Frauen sich das selber aussuchen dürfen. Ich habe mich persönlich für die Arme entschieden, weil ich einfach durch die extreme Gewichtsreduktion und durch dieses sehr schlechte Bindegewebe, diese nicht zurückgegangene Haut an den Armen, sehr unter dieser Haut gelitten habe, die ständig immer wieder am Lipödemgewebe an den Oberarm auch zieht und reißt und ohne Kompression an den Oberarm Sport eigentlich so gut wie gar nicht möglich ist. Und ich einfach für mich gesagt habe, die Haut muss weg. Und wenn ich natürlich die Haut wegmachen lasse, wäre es logisch, und da werden Sie mir wahrscheinlich zustimmen, dass man dann auch gleich das kranke Fett mit rausnimmt, bevor da nachher irgendwie tatsächlich ein Schub passiert. Man kommt vielleicht in die Wechseljahre, was bei mir irgendwann vielleicht auch mal ein Thema sein wird. Und dann plötzlich explodieren die Arme wieder.
Also
Aber vielleicht dazu ganz kurz, gibt's eine Reihenfolge oder ist es wirklich so, dass die meisten mit den Beinen anfangen und dann mal schauen, was die Arme machen?
grundsätzlich Ihre Überlegungen und Ihre Entscheidung ist alles richtig. Also wenn ich mit der Patientin bespreche, also die Beine sind komplett und die Arme zu operieren, dann sind das ja 4 Sitzungen, also in der Regel, also 3 für die Beine und 1 für die Arme. Und ich frage die Patientin, welche Region ist Ihnen am wichtigsten? Was macht Ihnen die meisten Beschwerden? Und es sind bei mir etwa, ich sage mal 20%, die sagen, bitte die Arme zuerst, die quälen mich am meisten. Und dann fangen wir mit den Armen halt an. An den Beinen sind es 3 Sitzungen, da empfehle ich dann schon, mit den Innenseiten anzufangen, ausnahmsweise auch mal, wenn es sehr ausgeprägt ist, die Reiterhose. Aber an den Beinen hat es sich bewährt, die genannte Reihenfolge einzuhalten, also Innen, Außen, Unterschenkel. Man kann dann auch irgendeinem Zeitpunkt dann die Arme mit reinstreuen, sozusagen. Manchmal entscheide ich das am OP-Tag gemeinsam mit der Patientin. Also da, wir können da so flexibel reagieren, dass wir sagen, okay, die Beine sind nur jetzt, der Heilungsprozess noch nicht ganz so, dann machen wir jetzt erstmal die Arme oder so. Ja? Also,
Ja, stimmt.
oder eine Patientin sagt, ich habe in 3 Wochen einen wichtigen Termin, kann mir keine lange Abheilungszeit erlauben. Dann machen wir die Arme, weil die sind am unkompliziertesten, die heilen am schnellsten ab.
Okay. Ja, gut. Schauen wir mal, was ich berichten werde. Ich werde euch alle auf dem Laufenden halten und ich hoffe, es geht alles auch bei mir gut. Vor allem, weil bei mir ja wirklich auch geschnitten werden muss, weil die Haut irgendwie entfernt werden muss. Und ja, zum aktuellen Zeitpunkt habe ich extrem Angst, aber wenn ihr die Folge hört, habe ich es Gott sei Dank schon hinter mir. Daher auch hier vielen lieben Dank, Herr Dr. Rapprich, dass Sie sich die Zeit genommen haben und auch hier so ausführlich über das Thema Liposuktion gesprochen haben. Trotz allem finde ich es total klasse, dass Sie das auch als ganzheitliches Thema sehen, dass wirklich alles in eins übergeht und dass die Liposuktion vielleicht auch nicht von jedem gemacht werden muss oder auch gewünscht wird, aber dennoch auch ein Teil davon sein kann, um einfach Linderung zu schaffen. Und ich finde, es ist einfach wichtig, dass man das weiß und dass man die Option sich vielleicht einfach offen hält, so wie ich es jetzt auch gemacht habe. Und ich habe ja jetzt 5 Jahre überlegt, mache ich es nicht. Also ich habe mir wirklich lange, lange Zeit gelassen und ich glaube, jetzt ist auch alles gut. In diesem Sinne, vielen lieben Dank. Wir sehen uns noch zu einer letzten Folge. Und bis dahin wünsche ich Ihnen erstmal alles Gute.
Danke, Ihnen auch alles Gute.